Hallo und herzlich willkommen zu Flüsterfragen, dem Podcast für deine Glaubensfragen, die du dich nicht traust, laut zu stellen. Und das Beste bei uns ist, falsche Fragen gibt es nicht. Deine Fragen erreichen uns über NGL oder bei telonym.me/fluesterfragen oder als Direct Message bei Instagram, wie auch immer. Ich bin Elske und mir gegenüber sitzt die liebe
Jule. Hallo Elske.
Hello, hello. Wieder so in alter Gewohnheit der letzten Zeit, dass wir uns digital treffen. Es war so schön, letztes Mal das live zu machen.
Ja.
Naja, vielleicht können wir das nochmal wieder ein bisschen mehr einpflegen, dass wir uns direkt treffen.
Das wäre sehr toll. Wir nehmen euch mit unseren Fragen durch den Sommer, also eigentlich mit euren Fragen, und starten wie immer rein mit einer Einstiegsfrage, generiert von Telonym, gehe ich mal davon aus. Und die habe ich uns mitgebracht, Elske. Die lautet heute so. Kannst du irgendein Instrument?
Ja, ich kann Instrumente spielen. Also, naja, ich kann halt so ein bisschen schrabbeln, ne? Ich kann Gitarre spielen und Ukulele. Und ich kann auch einigermaßen Blockflöte spielen. Oder konnte ich jedenfalls immer, habe ich schon lange Jahre nicht gemacht. Kann ich noch ein Instrument? Nö. Ja, Ukulele, Gitarre, Blockflöte. Zum Begleiten von Lagerfeuersongs reicht mein Gitarrenskill jedenfalls aus.
Da würde ich auch gern mal irgendwann landen. Da kann ich
das ist das große Ziel im Leben. Einfach 7 Akkorde können.
Ey, Elske, ich habe wirklich ja 4-5 Jahre lang mein Büro neben einem Gitarreninstitut gehabt. Mhm. Es war ja sogar dadurch, dass das Gemeindehaus so aufgebaut ist, so, dass wir nur durch so eine Wohnungstür getrennt waren. Und ich habe mir immer vorgenommen, ich fange an zu arbeiten und einen Berufseinstieg. Und wenn das so einigermaßen läuft, dann nimmst du Gitarrenstunden. Und ja, dann kam aber dies und dann kam ja sowieso Corona, die Ausrede für alles. Hm. Und ich habe bis heute jetzt nicht, also ich habe mittlerweile von der Band gelernt, dass es sehr viele Lieder gibt, die man mit 4, also dass man nur 4 oder 5 Akkorde können muss, um wirklich einen großen Rahmen von Liedern spielen zu können.
Ja.
Selbst dazu konnte ich mich noch nicht aufraffen. Und das finde ich immer so ein bisschen blöd bei mir selbst.
Aber du kannst doch trotzdem Instrument spielen.
Ich kann Instrumente, kann ich auch im Plural. Ja. Weil, also da mache ich ja keinen Hehl draus. Ich kann Blockflöte, ich kann Altflöte, ich kann Tenorflöte. Bassflöte kann ich auch spielen. Ich hätte aber, glaube ich, Schwierigkeiten beim Notenlesen, weil ich im Bassschlüssel nicht mehr so firm bin wie damals. Und Querflöte.
Siehste?
Yay.
Das sind halt so Instrumente, die so zur Liedbegleitung in der Jugendarbeit irgendwie so semi geeignet sind.
Die schocken gar nicht.
Ja, voll. Und
das ist ja auch kein Flex-Instrument, würde ich jetzt sagen. Ich kann auch
ich
noch
spiele
Saxophon.
Blockflöte.
Ja, würde ich sagen, ich spiele noch Saxophon. Dann könnte man dann in so Liedern so coole Zwischenspiele oder so, ne?
Ja.
Aber das ist auch nicht der Fall. Mhm. Aber naja, ich denke, es wird eine Zeit kommen, wo ich das mit der Gitarre dann auch nochmal, vor allem ich habe im Büro eine Gitarre. Es ist ja nicht so, als müsste ich mir erstmal so diesen Step, ich muss das jetzt kaufen.
Tja, so. Es ist nicht einfach, Jule.
Ja, den Arsch hochzukriegen, das ist.
Ja, das ist. Was für Instrumente spielt ihr denn so? Geben wir nochmal die Frage in die Runde zurück.
Oh ja.
Schreibt uns doch mal eine Nachricht, was für Instrumente ihr spielt oder welches Instrument ihr eigentlich vielleicht für Hauptamtliche unabdingbar in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen findet.
Triangel.
Komm. Genau. Arschgeige.
Ja, auch schön.
Sehr schön.
Okay. Machen wir einfach weiter, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Wir haben, ja, wie ihr schon gehört habt, ein neues Fragentool für euch, damit ihr noch einfacher Fragen stellen könnt. NGL, heißt das NGL, NGL? Ich weiß nicht so genau.
Es ist doch alles international. Das heißt ja auch nicht Instagram, sondern Instagram. Also von daher würde ich sagen, es heißt NGL.
Ja, so und darüber haben wir Fragen bekommen, freuen uns darüber sehr, haben auch 2 Fragen in dieser Folge zusammengepackt und ich würde jetzt beide hintereinander vorlesen und dann gucken wir mal, wie wir das so ineinander beantworten können, weil sie sich doch sehr ähnlich sind. Die Fragen für die heutige Folge lauten heute so. Wie kam Gott in die Kirche? Und Woher wussten die Menschen von Gott, bevor es die Bibel gab?
Ja.
Oder halt auch so ein bisschen so die Frage nach Henne oder Ei. Was war zuerst da?
Ja, also zuerst war der Dino. Die haben Eier gelegt. Aber gut, das ist nochmal ein anderes Thema.
Das finde ich gut. Ja, wie kam Gott in die Kirche?
Ja, sag mal, was meinst du, wie kam Gott in die Kirche? Tür auf, Schlüssel erstmal ins Schloss stecken, weil ist ja immer abgeschlossen.
Ja.
Tür auf und rein, zack, drin ist er.
Und tada! Und dann mein erster Gedanke oder das erste Bild, was ich vor Augen hatte und vielleicht finde ich das nochmal, war erstmal so dieses, aus meiner christlichen Haltung heraus, lässt sich Gott ja erstmal nicht in Kirchen einsperren. Und ich glaube, so rum ist es auch gar nicht gewesen, dass Gott in die Kirche kam, also so ins, wenn wir jetzt vom Gebäude ausgehen, sondern Gott sowieso zuerst da war. So, mhm. Und wenn wir auch von Gott als allgegenwärtig sprechen, gehe ich ja auch davon aus, dass Gott überall und zu jeder Zeit da ist.
Ja.
Und dann halt auch in der Kirche. Und wenn man dann natürlich auf die Kirchengeschichte guckt, schließt auch so ein bisschen an unsere Pfingstfolge an, ist ja Kirche, wenn wir jetzt von unserer christlichen Tradition ausgehen, ja eigentlich eher das, das als Konstrukt, als Institution in dem Sinne gegründet wurde, um die Gemeinschaft von den Menschen, die glauben, zu fördern und halt Kirche als, Entschuldigung, Kirche praktisch nur als Ort gedient hat,
ja, um die Menschen, zusammenzuführen, ne?
Genau. So, das ist ja auch immer so ein bisschen der Witz, der gemacht wird, wenn jetzt gesagt wird, ach ja, Kirche und Mitgliedschaftszahlen und alle treten aus. Ja, so what? Jesus hat halt auch mit 12 Leuten und einer Gitarre und einem Lagerfeuer, würde ich jetzt noch ergänzen, angefangen. und hat so Kirche aufgebaut. So, auch das ist Kirche. Und deswegen wäre das halt erstmal so mein erster Impuls, um auf diese Frage zu antworten, jetzt unabhängig von Gebäude oder nicht Gebäude, aber zu sagen, naja, Gott war zuerst da und überall und immer.
Ja.
Und Institutionen und Gebäude kamen erst dazu, um den glaubenden Menschen halt so ein bisschen einen Ort zu geben.
Ja, es ist ja ganz spannend, also wenn wir so in unserer Welt gucken, sage ich mal, wo wir jetzt in Deutschland zum Beispiel, ne, Kirchen erkennt man auch, ne? Sie sehen irgendwie, es sind auf jeden Fall Gebäude und sie haben einen Altar und sind auf eine bestimmte Art und Weise ausgerichtet. Und so, es gibt eine Kanzel, ich weiß gar nicht, ich glaube nicht, dass es Kirchen gibt, in der es nicht irgendwie einen Predigtort gibt, so. Wenn wir aber zum Beispiel in andere Religionen gucken, dann sind es ja auch so, dass es sozusagen spirituelle und heilige Orte gibt, die nicht so aussehen wie eine Kirche, die aber trotzdem Orte sind und die auch durchaus gemäuer sind, aber wir können auch in Naturreligionen zum Beispiel gucken, wo es dann keine Gebäude gibt, einfach weil das gesellschaftlich auch eine ganz andere Struktur ist, ne? Dass man gar nicht in so Gebäuden lebt, sondern dass es dann irgendwie in der Natur irgendwelche Orte gibt, die sich aber immer so wie so ein Versammlungsort irgendwie darstellen. Also so im absoluten Nichts zu sein, ist ja eher untypisch für etwas, was sich als Religion sozusagen darstellen lässt, ne? Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, ja.
Also, dass ich kann natürlich auch glauben und auch Religion ausleben ohne diesen Ort. Wenn ich aber sage, wir wollen, unsere Religion breitet sich aus und wir wollen bestimmte Traditionen und Liturgien, also Abläufe, mit für alle erfahrbar machen und auch abrufbar und wiederholbar machen, dann gibt so ein Ort natürlich auch eine Struktur, an dem man sich zentrieren kann, an dem man sich konzentrieren kann, an dem Struktur schon vorgegeben wird, ne? Und das unterstützt natürlich auch die Wiederholbarkeit sozusagen, was ja zur Religion auch dazugehört, ne?
Natürlich. Und ich denke vor allem auch gerade beispielsweise in orthodoxen Kirchen, die ja mit Ikonen, also da wird ja praktisch das Göttliche in die Kirche gebracht. Die sind ja so prunkvoll, so riesig, so groß, wo praktisch diese Allmacht Gottes durch das Gebäude nochmal symbolisiert wird.
Genau, so. Und im Gegenzug hast du dann zum Beispiel reformierte Kirche, die sehr zurückhaltend ist, wo genau sozusagen das alles nicht stattfindet, weil gesagt wird, der Ort ist eben nicht So, es ist nicht notwendig, sozusagen diesen ganzen Punkt da reinzuholen, um die Anbetung zu haben, sondern es geht um vielmehr was, so eine Zurückhaltung und dann eine Konzentration dadurch, ne? Und nicht so eine Ablenkungsgeschichte. Ja. So platt gesagt jetzt mal.
Ja.
Genau. Also, das ist so, also, ja, genau wie du es sagst, Gott ist natürlich vorher da, ne? So ja auch. So die spannende Frage immer danach, so nach der Erschaffung der Welt, so wie kann denn die Welt geschaffen worden sein, wenn vorher nichts war, wo kann dann Gott gewesen sein? Und es, so die Welt ist ja geschaffen aus dem Nichts und trotzdem war Gott schon da, was ja außerhalb unserer Vorstellungskraft liegt.
Ja, und was ja vielleicht auch so ein bisschen schon in die zweite Frage reinspielt, woher wussten die Menschen von Gott, bevor es die Bibel gab? Wenn man jetzt an die Schöpfungsgeschichte denkt.
Ja, genau. Das war die zweite Frage, woher wussten die Menschen von Gott, bevor es die Bibel gab? Also wir sind natürlich als Christentum eine Buchreligion, also eine Religion, die ein Buch hat, auf das sie sich beruft, in dem die Erfahrungen, die Menschen mit Gott gemacht haben, niedergeschrieben wurden. Wenn wir uns die zeitliche Geschichte ansehen, hat das aber ja, also ist ja alleine wie die Bibel über eine extrem große Spanne sozusagen entstanden und nur der letzte Teil, ne, das Neue Testament, was ja Pi mal Daumen Drittel überhaupt der Bibel darstellt, ist sozusagen die Zeit von Jesus, also überhaupt der Teil, der sich auf dem sich das Christentum sozusagen aufbaut, also weil ne Christus, Jesus Christus, Neues Testament und so. Und den ganzen Teil vorher gab es auch schon. Da sind ja ganz verschiedene Religionen, die auch ähnliche Geschichten haben und das mit ähnlichen Geschichten verbinden, wie zum Beispiel der Islam oder auch das Judentum. Also das sind ja die drei großen Religionen, die schon eine ähnliche Struktur haben, weil sie alle auf Abraham beruhen.
Ja.
Es gab natürlich Zeiten auf der Welt, wo es nicht Schrift in der Art und Weise gab, wie es jetzt ist und in der viel mehr über mündliche Überlieferungen stattgefunden hat. Und es ist ganz einfach so, ne, mit dem Glauben, was wir jetzt auch eben schon gesagt haben, dass Gott am Anfang der Zeit sozusagen war, klar ist, dass Gott sich auch zu Anfang der Zeit schon Menschen offenbart hat und genau. Menschen davon gesprochen haben.
Das haben wir, glaube ich, auch schon das eine oder andere Mal gesagt, dass die Bibel ja kein Geschichtsbuch ist, was erzählt so, hier, da waren die Dinos und dann kam der Buchdruck und dann wurde das alles zur Zeit, wo es passiert ist, aufgeschrieben, sondern eben genau. Ganz viel mündliche Erzählung und eher ein Buch der Geschichten und kein Geschichtsbuch. Und vermutlich wird es auch so sein, dass eine Geschichte erst über mehrere Jahrhunderte erzählt worden ist, bis sie überhaupt mal aufgeschrieben worden ist.
Ja.
Und das sind dann natürlich die Geschichten von Propheten, Prophetinnen, die vielleicht direkt so Kontakt mit Gott haben, wo Menschen was beobachtet haben. Das ist natürlich alles zuerst da gewesen mit den mündlichen Überlieferungen und dann natürlich irgendwie das, wo es so Offenbarungsgeschichten gab.
Ja, und das Spannende ist ja, dass es auch so geografisch nicht irgendwie, das hat ja nicht alles in einem Ort stattgefunden, ja. Sodass man sagt irgendwie, ja, es ist ja klar, wir haben alle das Gleiche erlebt, sondern es für heutige Verhältnisse vielleicht nicht so riesige Entfernungen sozusagen, wo die meisten Geschichten spielen. Aber zur damaligen Zeit, wenn man sich überlegt, dass man eben weder in ein Flugzeug noch in ein Auto steigen konnte, sondern zu Fuß oder mit einem Esel unterwegs war, über super riesige Entfernungen finden ähnliche Begegnungen und ähnliche Erfahrungen mit Gott statt. Und die werden dann zusammengeführt und weitergetragen. Und das zeigt auch nochmal sozusagen diese verschiedenen Wirkungsstätten oder diese verschiedenen Offenbarungsorte, die es sozusagen für Gottes Wirken gibt, dass sie halt in Anführungsstrichen global betrachten zu betrachten sind, ne? Also, dass sie auf der ganzen Welt stattgefunden haben und dann zusammengetragen werden in diesem einen Buch, das halt Geschichten zusammenfasst.
Genau, und in der Bibel, da haben sich dann Menschen einfach irgendwann dann mal drauf geeinigt und gesagt,
genau.
In diesem Buch erzählen wir diese Geschichten.
Ja.
Und lassen wir die Geschichten von Menschen einfach aufschreiben, lassen, hören das, was da passiert ist. Und ist das, was wir dann heute Bibel nennen.
Genau, und selbst da gibt es ja so große Entwicklungen. Ne? Wenn man sich mal überlegt, ich sag mal so eine Luther-Bibel 1917, Kann heute auch keiner mehr irgendwie richtig lesen und verstehen, weil das eine ganz andere Sprache war, letztlich, in der gesprochen wurde. Also es war natürlich Deutsch, aber die Art und Weise, wie man gesprochen hat, war einfach sehr unterschiedlich. Und jetzt relativ aktuell sozusagen ist ja die Basisbibel auch in ihrer Gänze, also Altes und Neues Testament, herausgekommen. Und da ist ja eine Erneuerung auch wieder der Sprache drin, ne? Also selbst in der aktuellen Zeit finden wir ja in der Bibel einen Wandel von den Worten, die gewählt werden, damit es eben den Menschen weiter zugänglich bleibt. Wie gesagt, so eine Bibel von 1917 oder meinetwegen 1517 Martin Luther. Viel Spaß beim Lesen, würde ich jetzt mal sagen. Fast nicht möglich. Und dazu kommt ja auch noch, die Bibel an sich ist ja von Martin Luther übersetzt worden, ins Deutsche sozusagen das erste Mal. Und vorher war die Bibel ja auch schon aus verschiedenen Sprachen zusammengesetzt und in verschiedenen Sprachen übersetzt. Also Latein, Altgriechisch, Hebräisch sind da so die hauptsächlichen Sprachen. Und das sind ja auch Sprachen, die wir gar nicht nutzen so in unserem alltäglichen Leben oder die insgesamt nicht mehr, keine gesprochenen Sprachen mehr sind, ne?
Ja.
Und
nicht in Deutschland und selbst in den Ländern, wo es dann praktisch in der Ursprache ist, also das Althebräisch,
genau,
wird so ja auch nicht mehr gesprochen. Altgriechisch, glaube ich, weiß auch ich nicht genau, aber ich gehe mal davon aus, auch nicht mehr.
Genau, und Latein halt auch nicht.
Ja.
So, und das ist halt die Entwicklung, die es gibt. Also das heißt, die Menschen wussten einfach durch Erzählungen von Gott und durch eigene Erfahrungen, durch Gottes Offenbarung.
Ja, und das schließt dann ja auch wieder so ein bisschen den Kreis zur ersten Frage, wie Gott in die Kirche kam, so, ja, Gott war eigentlich zuerst.
Ja, nochmal so, vielleicht um das zu verlinken, sage ich jetzt mal im eigenen Kopf. Es gibt so Lieder zum Beispiel, die werden betitelt mit altes Volkslied oder so, oder Volksweisen. Das sind Lieder, wo man nicht weiß, woher die kommen. Man vermutet vielleicht, in welcher Zeit sie entstanden sind. Man kennt aber weder KomponistInnen noch AutorInnen dieser Werke. Sie haben sich aber trotzdem über Jahrhunderte gehalten. Und genauso ist es letztlich mit den Worten, mit den Offenbarungen Gottes auch. Das Erzählen über Generationen hinweg reicht aus, bis dann jemand es aufschreibt. Und dann weiß man vielleicht gar nicht mehr, wer es gewesen ist. Mhm. Wer es gesagt hat, wer es erfahren hat. Das ist ja in der Bibel auch, ne? Werden ganz viele Sachen zusammengewurscht und man weiß gar nicht, na, dieser Matthäus, wer ist denn das? Oder wie viele Autoren sind eigentlich an dem und dem Evangelium beteiligt? Hat sich da wirklich nur ein Dude hingesetzt, ne? So einfach ist es nicht, weil super lange übermittelt wurde, überliefert wurde und dann erst geschrieben.
Ja. Ja, und da müssen wir jetzt auch nicht einsteigen. Da gibt's ja total krasse, wie heißt das?
Zwei Quellentheorie.
Zwei Quellentheorie.
Und dann diese Schriften.
Zulieferer.
Genau.
Die da auch noch mit beigetragen haben, wo das dann verglichen wird. Was steht bei wem? Also schon alleine, dass ja die Geschichte rund um Jesus von 4 verschiedenen Menschen erzählt wird.
Ja.
Und die aber alle hintereinander in der Bibel aufgereiht sind und nicht zu einem großen Quark praktisch vermischt worden sind, zeigt ja auch irgendwie, okay, da haben jetzt verschiedene Menschen verschiedene Dinge aufgeschrieben, die sich ähnlich sind, aber auch nicht immer gleich.
Genau. So, und das wird so dargestellt dann in den verschiedenen Büchern.
Ja, und am Ende kann man dann ja auch sagen, wie kam Gott in die Kirche? Bei Matthäus ist es, glaube ich, wo 2 oder 3 versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.
Mhm.
So, dass Kirche ja
Versammlungsort ist.
Genau da stattfindet, wo die Menschen sind. Dass es
nicht
das Gebäude braucht, sondern so ein nettes Wort eben aus der Schrift.
Richtig.
Wo Jesus dann einfach nochmal durch die Bibel sprechen lässt. So, ey, es reicht, ihr seid zu zweit, zu dritt. Ihr habt Bock auf Evangelium und frohe Botschaft. Ich bin bei euch.
Holt die Gitarre raus.
Ja. Macht das Lagerfeuer an. 4 Akkorde, mehr braucht ihr nicht.
Ja. Sehr schön. Ja, soweit zu den Fragen, die wir hatten.
Ja.
Oder die ihr hattet. Wie gesagt, stellt uns gerne weitere Fragen über Telonym oder auch über NGL. Da findet ihr den Link auf unserer Instagram-Seite vom flüsterfragen.podcast. Und wir machen weiter.
Ja, ich habe nämlich eine Kategorie, die ich einschieben möchte. Ihr kennt sie.
Mhm.
Und das ist nämlich die Kategorie, die heißt so. In unserer letzten Folge haben wir über Pfingsten und über Tauben gesprochen. Und ja, da hatte ich, Elske bestimmt auch, wir hatten einen kleinen Fangirl-Moment, weil wir haben das natürlich geteilt und
ja.
Haben dann sogar Reaktionen von dem Taubenflüsterer himself, Malte Zierden, bekommen, der sich natürlich auch sehr freut, dass wir uns für Stadttauben einsetzen. Ja, und kurz danach wurde beschlossen, dass in einer Stadt, ich weiß, soll man das jetzt sagen?
Mach doch.
Es werden jetzt in einer deutschen Stadt, ich glaube, 600.000 Tauben.
So viele?
Oder 60, habe ich jetzt eine Null zu viel.
600.000? Das ist ja fast eine Million. Das ist, glaube ich, eine Null zu viel. Das ist fast eine Million. Was für eine Stadt soll das sein?
Oh Mann, jetzt habe ich hier schon wieder, so gut bin ich vorbereitet, dass ich nicht mal weiß, wie viele Tauben es jetzt eigentlich da in Limburg, sagen wir so, wie es ist.
Stell dir mal vor, Limburg, also ich weiß nicht, wie viele Menschen in Limburg wohnen, aber da würden dann wahrscheinlich mehr Tauben leben als Menschen, wenn da 600.000 Tauben lebten.
Vielleicht, ja, ich habe mich...
Zahlen. Ist fast wie Mathe.
Elske, es sind nur 700. Aber das sind 700 zu viel. Warum komme ich
ja, es sind wirklich... Okay. Es fühlt sich so an wie Schmerz für 600.000. Ja. Aber egal, und wenn es eine wäre, Jule,
ja.
Und wenn es eine wäre. Wir kommen mal einmal kurz zum Punkt. Keiner weiß, worum es geht. Es werden sollen 700 Tauben
ja.
getötet werden.
Durch Genickbruch.
Egal durch welche Art und Weise, aber Genickbruch ist so richtig heftig, ne?
Ja. Also, dass sie nicht noch so eine Taubenguillotine erfinden, das hat mich auch gewundert.
Und dann auf dem Marktplatz, so als öffentliche Veranstaltung wie im Mittelalter.
Ja, ja, aber das passiert in Limburg, das als kleiner eingeschobener, nachgeflüstert Beitrag zu unserer Taubenfolge.
Dramatisch, da müssen wir da sagen, echt Taubenmanagement ist echt ein großes Thema.
Ja.
Aber ey, Tiere töten, weil sie einem irgendwie auf den Sack gehen, weiß ich nicht.
Ja.
Sag ich jetzt mal so.
Ich wollte gerade sagen, da bin ich auch jetzt nicht klar irgendwie, wenn dann Taubenkacker irgendwie ständig auf deinem Auto ist und du auf keiner Bank mehr sitzen kannst. Aber es gab halt diesen Bürgerentscheid, also das war ja auch tatsächlich ein Bürgerentscheid, dieses Taubentöten.
Ja.
Und wenn sich knapp ein bisschen über die Hälfte dafür ausspricht, weiß nicht. Schwierig, schwierig.
Richtig. Gut, machen wir weiter mit unserer nächsten Kategorie.
Ja.
Empfehlung der Woche.
Ich gucke aus dem Fenster und merke, der Sommer ist da. Friends, was ist los? Vorgestern habe ich noch gefroren, dicken Pulli an. Gestern schon T-Shirt, kurze Hose. Nee, keine kurze Hose, ist gelogen. T-Shirt. Und eine Hose trotzdem nicht kurz. Musste ich nochmal dazu sagen. Und heute 28 Grad. Ich lieb's. Meine Empfehlung der Woche, setzt euch in eine Eisdiele und esst ein geiles Eis.
Wow.
Also und zwar sowas wie irgendwie ein, zwei Kugeln und dann macht ein Topping drauf, so Smarties oder Streusel. Geil.
Hammer. Ich habe auch eine Empfehlung, die auch so ein bisschen mit Sommer und dem Wetter und dem zu tun hat.
Mhm.
Und zwar ist das so... vielleicht auch nicht nur ein Tipp für den Sommer, sondern auch allgemein. Ich empfehle, einfach bestimmte Dinge nicht anzusprechen. Weil es gibt ja immer Menschen, die kommentieren alles. Und die kommentieren dann halt irgendwie auch gerne mal Körper. Und
oh, ich lieb's.
Jetzt, wo ja Sonne ist, ziehen sich Menschen eben kürzere Klamotten an. Und dann regt das Menschen dazu an, das noch mehr zu kommentieren. Und ich empfehle das einfach mal nicht zu kommentieren. Also
ja.
Nur weil an der Haut vielleicht Akne ist oder Ekzeme oder Dehnungsstreifen, Körperhaare. Oh, wie werden die kommentiert?
Ja.
Narben, überschüssige Haut. Also es gibt ja, also Menschen kommen ja auf
alles.
Die Idee, alles anzusprechen.
Da habe ich aber einen Tipp, was man machen kann, wenn man das Gefühl hat, man muss sowas ansprechen oder was man ansprechen kann. Du kannst Sachen ansprechen, die man innerhalb von 10 Sekunden ändern kann.
Essen zwischen den Zähnen.
Deine Brille sitzt schief, du hast dann Popel an der Nase, du hast Essen zwischen den Zähnen, dein Lippenstift hängt am Knie, was weiß ich.
Was, also, und so. Was ich, also wofür ich auch immer dankbar bin, ist der Hinweis, dein Hosenstall ist offen.
Ja, sowas, genau. Aber alles andere geht dich nichts an. Es wird sich schon jemand entweder sowieso ständig geschämt werden dafür, wie die Person aussieht, ja, und sich endlich mal trauen, keine Ahnung, Klamotten zu tragen, wie sie will. Oder die Person macht es einfach, weil sie so ist, wie sie ist und weil alle Menschen, alle Körper toll sind und man einfach so sich kleiden kann, wie man möchte.
Ja, ich habe dazu nämlich auch gestern, es war irgendein Funkformat, glaube ich, wo dann auch eine Frau mit Kopftuch darauf nochmal aufmerksam gemacht hat, wo sie dann sagt, ja, Menschen gehen davon aus, dass mir warm ist, weil ich mein Kopftuch trage. Oder auch Menschen in Hijabs, wo dann gesagt, ist dir nicht warm?
Ja.
Oh, einfach lassen. So, das ist meine Empfehlung der Woche. Einfach.
Finde ich super.
Einfach mal das nicht kommentieren.
Das ist eine gute Empfehlung. Ich würde da sagen, damit können wir abschließen.
Das ist toll.
Das war Flüsterfragen. Der Podcast für deine Glaubensfragen, die du dich nicht traust, laut zu stellen. Das Beste bei uns ist, falsche Fragen gibt es nicht. Deine Fragen erreichen uns über telonym.me/flüesterfragen oder bei NGL. Irgendwie muss ich da nochmal den Link rausfinden. Oder ich glaube, man kann ihn nicht so gut sagen. Guckt auf unsere Instagram-Seite, da findet ihr jedenfalls den NGL-Link. Wir teilen ihn auch nochmal in der Story. Und wir hören uns wieder in 14 Tagen.
So ist es.
Tschüssi, ciao, Kakao.
Tschü, 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 tschü.
Du, 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 du.
Dieser Podcast ist ein Teil von Yeet.